Heute zu Gast unser Moderator Jan Wächler mit einer Agenturschwerpunktfolge.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir helfen Unternehmen dabei, im digitalen Raum zu wachsen. Es gibt verschiedene Units innerhalb der Fink3-Gruppe. Einer hat sich so auf das Thema B2B-Marketing spezialisiert. Wir haben eine CRM-Unit, eine Analytics-Unit. Und die größte Unit innerhalb von Fink3 ist die Fink3 Commerce, die sich darauf spezialisiert hat, Marken dabei zu helfen, auf E-Commerce-Marktplätzen zu wachsen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails.
Moin Jan.
Moin Markus. Schön, dass wir mal mit unterschiedlichen Rollen hier sitzen.
Genau, vertauschte Rollen. Ich bin der Moderator heute, du bist der Gast. Das heißt, für die Zuhörer gibt es ein bisschen weniger Hamburger Schnack vom Moderator, dafür mehr Lothar Matthäus-like Fränkisch.
Ja, sehr gut.
Sehr schön. Und wir sind auch beide live hier in Hamburg.
Tatsächlich.
In den Heiligen Hallen.
Ja, schön, dass du im Fink3-Büro mal vorbeigekommen bist.
Ja, sehr, sehr gerne.
Der erste Podcast, den wir tatsächlich mal face-to-face aufnehmen.
Ganz genau. Fühlt sich an, als hätten wir das schon immer so getan.
Genau.
Gut, also Schwerpunkt der heutigen Folge ist tatsächlich das Thema Agenturen in der Zusammenarbeit mit Amazon. Und da hat sich's einfach angeboten, weil du hast ja eine Agentur, Fink3, das direkt mit dir zu machen, auf einem kurzen Dienstweg sozusagen.
Ja, genau.
Bevor wir da einsteigen, die Leute kennen dich ja als Moderator, die kennen deine Stimme. Ab und an erzählst du ja auch ein bisschen was zu eurer Agentur in den Folgen, aber sag doch noch mal ein bisschen was zu dir selber. Wer bist du? Was muss man wissen über dich?
Ja, also ich bin Hamburger, bin 43, bin Gründer von Fink3, jetzt so eine der wahrscheinlich nicht mehr so ganz kleinen Agenturen, wenn es rund um E-Commerce und Marktplätze geht. Hab aber eine dunkle Vergangenheit, sage ich immer. Es gab ein Leben davor. Ich wollte als kleines Kind, immer Fußball-Radioreporter werden. Mhm. Und bin dann so über ein Schulpraktikum, bin ich irgendwie so auch in dieses Thema Radio reingerutscht und habe dann während des Abiturs angefangen, als Radiomoderator zu arbeiten in Hamburg, bei Radio Energy und bei Radio Hamburg. Hab dann in Hamburg studiert, noch ein MBA gemacht, da auch meine heutigen Partner kennengelernt. Und dann ein paar Jahre im Radio auch noch gearbeitet danach, bevor ich dann mit Tim und Björn irgendwann Fink3 gegründet habe. Von daher, an einem Mikro zu sitzen und mich mit Menschen zu unterhalten, das ist mir nicht ganz fremd und war ja, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb ihr mich dann gefragt habt, ob ich Lust habe, diesen Podcast mit euch zu machen, weil das so ein bisschen mein altes Leben ist aus der Zeit als Radiomoderator.
Genau, wir wollten erst Werner Hansch bekommen, aber der war nicht verfügbar. In der Tat, beantworte die Frage, wie du überhaupt Moderator von unserem Podcast geworden bist. Denn in der Tat hat es weniger mit Fink3 zu tun, sondern mit einer Vergangenheit. Und vielen Dank auf alle Fälle.
Ja, also nach knapp 2,5 Jahren, die wir es jetzt machen, kann ich sagen, ich freue mich wirklich alle 14 Tage da mit irgendwie spannenden Unternehmern und Unternehmerinnen mich unterhalten zu dürfen und ab und zu mit dir und da so verschiedene Einblicke in die Marketplace-Welt zu bekommen und dann auch weiterzugeben.
Sehr schön, freut mich. So, du hast jetzt schon eingangs gesagt, du hast ja die Agentur Fink3 gegründet, du leitest die mit deinen Partnern zusammen. Erzähl mal kurz, was macht ihr so?
Also wir helfen Unternehmen dabei, im digitalen Raum zu wachsen. Es gibt verschiedene Units innerhalb der Fink3-Gruppe. Einer hat sich so auf das Thema B2B-Marketing spezialisiert. Wir haben eine CRM-Unit, eine Analytics-Unit. Die größte Unit innerhalb von Fink3 ist die Fink3 Commerce, die sich darauf spezialisiert hat, Marken dabei zu helfen, auf E-Commerce-Marktplätzen zu wachsen. Ich sage bewusst nicht auf Amazon zu wachsen, weil wir uns immer als eine Multi-Marketplace-Agentur verstehen. Für jeden unserer Kunden ist Amazon der mit Abstand wichtigste Marktplatz, aber wir unterstützen sie auch auf Rewe, eBay, Walmart, Mano, was auch immer es da so gibt. Das hängt dann ja sehr von der Branche ab. Und das machen wir für Vendoren genauso wie für Seller. Wir machen das mit mittlerweile so 160, 170 Kolleginnen und Kollegen aus, ich weiß es gar nicht, ungefähr 40 Ländern und machen es global. Also wir unterstützen unsere Kunden häufig jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in Europa oder auch in Australien, Japan, Indien, den USA mit Native Speakern, die es dann ja eben auch häufig braucht, insbesondere wenn es auch darum geht, Content zu erstellen für die einzelnen Sprachräume. Das machen wir und ich würde mal sagen, im Bereich Marktplätze bieten wir Full Service an. Also alles das, was ein Kunde brauchen kann, können wir ihm bieten. Nicht jeder Kunde nimmt dann auch alles vom Buffet,
ja.
Aber theoretisch können wir das ganze Menü anbieten.
Kannst du was zur Größenordnung sagen, wie groß ihr seid?
Also ich habe es ja schon gesagt, wir sind jetzt so 160, 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier, muss man sagen, in Europa. Wir haben uns letztes Jahr zusammengetan mit Fortress Brand aus New York, einem Distributor, die in den USA sehr, sehr groß sind und versuchen jetzt so eine globale Gruppe aufzubauen von so E-Commerce-Enablern, weil wir glauben, dass viele unserer deutschen und europäischen Kunden, für die ist die USA ein sehr großer Markt.
Ja.
Da hilft es jetzt eben, einen Partner in den USA zu haben. Und gleichzeitig sehen wir ganz viele der amerikanischen Kunden, für die ist Europa interessant, aber eigentlich ein Albtraum, muss man sagen, weil es so viele unterschiedliche Sprachräume sind. Da können wir, glaube ich, sehr gut helfen. Deswegen, wir versuchen da gemeinsam weiter zu wachsen. Wir sind hier, das war die Frage, in Europa jetzt, wie gesagt, zu 160 Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, wir machen für eine Agentur einen guten Pro-Kopf-Umsatz. Wir sind immer ganz happy, dass wir einen geringen Wasserkopf haben, also uns nicht selber zu Tode verwalten und haben auch eine ganz, ganz gute Marge. Also es ist ein profitables Geschäft, anders als jetzt viele andere, irgendwie auch tolle Digitalfirmen, sind wir jetzt nicht so davon betroffen, dass wir uns irgendwo Geld von Investoren holen müssen, weil das ist ja das Schöne an einem Agentur- oder Beratungsgeschäft, dass man da relativ schnell auch positiven Cashflow generieren kann und dann Investoren unabhängig ist, um sein Geschäft zu betreiben.
Okay, das heißt, Umsatz liegt so zwischen 0 und 1 Milliarde Dollar.
Ja, also es ist ein achtstelliger Umsatz, den wir machen und der ist jetzt auch im achtstelligen Bereich eher am unteren Ende als am oberen.
Trotzdem, tolle Geschichte und tolle Erfolgsgeschichte und vor allem, wie du sagst, kann ich auch aus meiner Amazon-Sicht natürlich nur bestätigen. Zum einen, kein Geheimnis, das Internet ist global, der Handelsmarkt ist global. Und auch wenn man auf Amazon selber schaut, muss ich ja nur die Quartalszahlen oder die Jahreszahlen jetzt wieder anschauen. Größenverhältnisse .com zu Europa, zu anderen, zum internationalen Geschäft. Da spielt schon noch viel Musik in den USA.
Ja, absolut. Und es ist ja auch für viele unserer Kunden, sind E-Commerce-Marktplätze der einfachste Weg, international zu wachsen. Und dabei wollen wir eben helfen, da das Potenzial auch außerhalb des deutschsprachigen Raums eben entsprechend zu hebeln. Ich würde sagen, wahrscheinlich sind 3/4 unserer Kunden sitzen schon irgendwie im Dach. Der Rest sitzt dann irgendwo auf der Welt. Aber das ist schon so unser Anspruch, ihnen auch zu helfen, im E-Commerce auch global zu wachsen.
Dann lass uns mal ein bisschen über das Agenturgeschäft reden. Der Begriff Agentur und Beratung, da gibt es ja eine Gemeinsamkeit. Meines Verständnisses nach sind die beide nicht geschützt. Das heißt, Hinz und Kunz können sich Agentur nennen oder Berater. Ich darf das sagen, ich war selber mal bei McKinsey.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Genau. Ist es Fluch oder Segen für euch?
Also ich bin manchmal schon so überrascht, wer da draußen so rumläuft und dann irgendwie sagt, er sei jetzt Amazon-Berater, weil man sich schon fragt, was steckt so dahinter? So ein bisschen ist es vielleicht Fluch, weil es jetzt wenig objektive Qualitätsmerkmale gibt, wo man sagen kann, da sind wir von dem oder dem approved. So ein bisschen macht ihr das ja, ne? Also gerade die Amazon Advertising-Kollegen, die dann ja so verschiedene Zertifikate vergeben, das hilft uns schon, zu sagen, die haben wir alle und da sind wir offizieller Partner, das ist schon gut, aber trotzdem ist dieser Begriff Berater natürlich total schwammig. Ich glaube, aus Kundensicht hat man schon so ein bisschen die Aufgabe zu gucken, was verbirgt sich hinter diesem Begriff, ne? Also wie groß ist ein Team, welche Kompetenzen sind dabei, welche Bereiche kann eine Agentur oder Beratung für mich abdecken? Aber ja, es gibt schon sehr viele da draußen, die irgendwie das in ihr LinkedIn-Profil schreiben.
Ja, Also böse Zungen behaupten ja, also auch bei uns im Team, dass viele Berater und Agenturen da draußen nur unsere Amazon-Hilfeseiten kopieren und ein Preisschild dran machen und sich dann mal für 2 Stunden bei Sixten den Lamborghini mieten, um wieder ein nettes YouTube-Video zu produzieren, wie man innerhalb von 3 Monaten mit Amazon FBA Millionär wird.
Ja.
Das macht ihr nicht.
Nee.
Ja? Aber sag mal, vielleicht ein bisschen konkreter, was ist denn so euer Mehrwert und was sind so Beispiele?
Ja, also ich würde ja mal sagen, wir könnten helfen, die Hilfeseiten noch ein bisschen besser zu machen.
Und, da ist auch was dran.
Und nehmen die nicht nur und packen die auf PowerPoint-Slides. Also ich habe es ja eben schon gesagt, in dem Bereich E-Commerce-Marktplätze bieten wir schon Full-Service an. Also alles das, was ein Kunde eigentlich braucht. Das geht mal vorne los mit der strategischen Beratung. Was ist für den Kunden eigentlich das richtige Modell?
Mhm.
Bin ich eigentlich im 1P oder im 3P-Modell besser aufgehoben? Oder ist es irgendwie ein Hybrid-Modell, wo ich mit Teilen meines Sortiments irgendwie in unterschiedliche Modelle gehe. Also das machen wir plus so das Ganze, was man jetzt so Account Management nennen würde. Ne, das Setup, das Management der Accounts, das ganze Thema Warenverfügbarkeit, Anbindung an meine ERP-Systeme, zum Teil auch Pricing, also die Frage, wie gehe ich eigentlich mit welchen Preisen wo rein.
Ja.
Das ist mal so der, wie ich sag mal, die strategische Vorarbeit. Dann ist es das ganze Thema Listings, Listing-Optimierung, also wie bringe ich meine Produkte auf Amazon? Mhm. Wie sorge ich dafür, dass sie gut gefunden werden zu den richtigen Keywords? Wie baue ich Produktdetailseiten, Brandstores, die gut konvertieren, die eine Marke transportieren, die aber auch am Ende Kunden zum Kaufen bringen?
Mhm.
Das machen wir in Text, Bild und Video über alle Sprachen, also überall, wo Amazon ist. Mit einem Marketplace haben wir eben auch Native Speaker. Dann der sicherlich am stärksten wachsende Bereich ist das ganze Thema Amazon Advertising, wo man auch sagen muss, ohne das funktioniert es nicht mehr. Dafür ist der Marketplace einfach zu kompetitiv und jetzt nur zu hoffen, dass man da mit organischer Sichtbarkeit großes Geschäft macht, das geht, glaube ich, nur in wenigen sehr ausgesuchten Nischen, aber in der Breite geht es eben nicht. Und da managen wir für Kunden in Deutschland, Europa und global deren Advertising-Kampagnen über jetzt alle Formate, die es im Self-Service gibt, also Sponsored Ads, DSP, alle Formate, haben auch einen eigenen DSP-Seed als Agentur und also machen das auch natürlich nicht mehr händisch, ne? Da setzen da entsprechende Bid-Management-Tools ein. Und
habt ihr selber gebaut oder teilweise
also
zugekauft?
Wie? Im Bereich Bid-Management ist es so, dass wir sehr eng zusammenarbeiten mit Adference, die jetzt ja hier gar nicht so weit von uns entfernt sitzen,
ja.
In Lüneburg, die ja so aus dem SEA-Bereich eigentlich aus dem Bid-Management kommen, also aus dem Google-Bereich. Und als die sich dann so auf das Thema Amazon fokussiert haben, waren wir so der, ich sag mal, der Entwicklungspartner, weil wir so das Amazon-Know-how mit reingebracht haben. Und technisch entwickelt hat es Adference. Und für den Bereich Bid-Management haben wir auch keine eigene Lösung. Wir haben für andere Bereiche haben wir eigene Technologie entwickelt. Und das ist dann nämlich vor allem auch der letzte Bereich, das ist das ganze Thema Business Intelligence.
Mhm.
Da gibt es bei uns eine Software, die heißt Catapult, die wir unseren Kunden, aber jetzt seit neuestem auch als Software as a Service für auch Nicht-Agenturkunden anbieten, die unterschiedlichste Dashboards und Reports hat, mit denen Kunden eben alles das, was ich standardisiert von Amazon über irgendwelche CSV-Exporte bekomme, visualisiert, die auch Dinge visualisiert, die ich vielleicht von Amazon gar nicht so automatisiert bekomme, die ich mir irgendwo anders herziehen muss. Um es mal so.
Es gibt viel, man muss es nur finden.
Genau.
Genau.
Die aber auch ganz viel externe Datenquellen anbindet. Das sind eigene Datenquellen des Kunden, das eigene ERP-System, der eigene Online-Shop, externe Marketingkanäle abseits von Amazon Advertising, um ihnen damit eben die Möglichkeit zu bieten, wirklich so ein Tool zu haben, wo sie holistisch ihr gesamtes E-Commerce-Geschäft betrachten können und relativ schnell sehen, welche Handlungen müssen sie jetzt eigentlich treffen und wo müssen sie irgendwie eingreifen. Das ist für uns schon ein sehr relevantes und sehr stark wachsendes Feld, auch so dieses ganze Software-BI-Thema, wo wir sehr viel auch eigene Entwicklerressourcen draufsetzen, weil wir sehen, dass das für viele unserer Kunden, die jetzt global verkaufen, einfach unerlässlich ist, solche Tools zu haben, weil sie sonst in der Komplexität irgendwie ersticken. Mhm. Und irgendwie Tools brauchen, die ihnen helfen, da relativ schnell zu verstehen, wie das Geschäft in welchen Bereichen und welchen Feldern eigentlich funktioniert.
Okay, verstanden. Wir versuchen ja in dem Podcast immer auch wieder ein bisschen nicht nur Inspiration, sondern Information zu bieten und auch konkrete Hilfestellungen. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage von einem Unternehmen, was sich gerade überlegt, online weiter Gas zu geben und auch mit dem Gedanken spielt, sich Unterstützung von einer Agentur zu holen. Was würdest du sagen, worauf sollte man achten? Also klar, ne? Die Use Cases gibt sehr viele und die Unternehmen sind unterschiedlich, aber was würdest du raten, worauf man so ein bisschen schauen muss?
Also ich würde immer erstmal gucken, passt die Agentur zu mir, was so Größe und Scope angeht? Mhm. Weil es gibt, wir haben ja eben so ein bisschen darüber gesprochen, der Begriff Berater und Agentur ist nicht geschützt. Es gibt da draußen total viele gute, auch One-Man-Shows, die tiefes Amazon-Wissen haben. Und wenn ich jetzt ein eher kleinerer Seller bin, für den Amazon auch vielleicht gar nicht das Kerngeschäft ist, der das aber auch betreiben will, der ist mit einer großen Agentur wie unserer vielleicht gar nicht so gut aufgehoben. Mhm. Wir kriegen solche Anfragen ja immer wieder und dann sagen wir Kunden manchmal auch, ich glaube, wir sind nicht der beste Partner für euch, aber wir kennen da Leute, die sind eher als Freelancer unterwegs und die können total hilfreich sein für bestimmte Themen. Ja. Und wenn ich jetzt aber irgendwie schon auf größerer Skalierung verkaufe, in mehreren Ländern, wenn ich Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen brauche, weil es das Thema Content ist oder Advertising in unterschiedlichen Sprachen, da muss man, glaube ich, darauf achten, kann eine Agentur mir das auch wirklich liefern? Ich glaube, es ist nicht hilfreich, das dann so auf mehrere Dienstleister zu verteilen, weil die Themen dann auch zu sehr miteinander verwoben sind. Und deswegen, glaube ich, da würde ich immer drauf gucken.
Habt ihr da so einen Schwellenwert an Umsatzvolumen, Unternehmensgröße, wo ihr sagen würdet, ab da macht's Sinn, mal mit uns Fink 3 zu sprechen?
Wir sagen immer, ein Kunde sollte in der Lage sein, bei uns im Monat so 5.000 Euro Agenturhonorar auszugeben, weil wir dann auch sicherstellen können, dass wir ausreichend Ressourcen wirklich vorhalten können, um den Kunden auch gut zu betreuen. Und dann muss ein Kunde für sich so ungefähr ableiten, ne? Glaube ich auch, dass ich diese Leistungen auch abnehmen und brauchen kann. Wir machen das jetzt nicht so an Umsatzhöhen des Kunden fest, sondern machen das eher daran fest, ob wir auch gut unterstützen können und ob er unsere Unterstützung auch braucht.
Und ist das ein Fixbetrag oder fix plus variabel oder variiert je nach Kunde? Wie läuft das bei euch?
Also bei uns gibt es drei Abrechnungsmodelle. Das eine ist ganz der Standard nach Zeit. Du wirst ja aus deiner Beratungszeit auch kennen, das sind einfach Stunden und Tagessätze. Dann manche Projekte werden so auf Stückkostenbasis abgerechnet, also es sind vor allem dann Content-Projekte. Mhm. Wenn ein Kunde sagt, ich habe hier 200 SKUs, die optimiert werden sollen, dann möchte ich einen Preis pro SKU haben und dann können wir das ja sehr gut einschätzen, wie viel Zeit darauf verwandt werden muss und dann können wir ihm das auf Stückkostenbasis sagen. Und bei Kunden, die größere Advertising-Budgets ausgeben, da rechnen wir dann häufig auch auf x Prozent vom Media-Spend als Agenturhonorar ab. Und das sind so typischerweise die drei Abrechnungsmodelle. Was wir nicht machen, ist irgendwie Flatrates abzurechnen, sondern wenn wir mit Kunden einen Retainer vereinbaren von x-tausend Euro im Monat, dann sagen wir immer, das ist quasi eine vom Kunden freigegebene Budget-Obergrenze. Und gegen die arbeiten wir dann an. Und der Kunde kriegt ein viertelstundengenaues Time-Tracking, wo er immer sehen kann, wer hat eigentlich was, wann, warum, wie lange gemacht. Und wir rechnen aber nur ab, was auch tatsächlich gearbeitet wurde, sodass das nicht so eine Blackbox ist, wo ich sage, ja, jeden Monat überweise ich da ein paar tausend Euro, aber ich weiß gar nicht, was die dafür machen.
Ja.
Sondern wir versuchen das schon sehr fair und transparent zu machen und nur abzurechnen, wo auch wirklich was geleistet wurde. Also da würde ich, glaube ich, als Kunde drauf achten, was so das Abrechnungsmodell einer Agentur, wenn ich eine Agentur suche. Und was ich wichtig finde, und das ist vielleicht seltsam, das als Agenturinhaber zu sagen, aber ich glaube, Marketing wird in der Regel besser gemacht, wenn es in-house gemacht wird, als bei einer Agentur. Jetzt geht das nicht immer, weil das Geschäft dann häufig zu komplex ist und dann kann ich nicht alles in-house machen, weil ich nicht die Ressourcen und oder Kompetenzen habe. Und dann ist es super, dass es auch Dienstleister wie uns gibt, die dabei helfen können. Aber ich glaube schon, dass es für eine Firma aus unternehmerischer Sicht extrem wichtig ist, dieses Wissen, das ja immer mehr auch zentrales Wertschöpfungswissen wird, zu internalisieren und auch in-house aufzubauen. Und da arbeiten wir schon mit Kunden stark darauf hin, dass wir ihnen helfen, Wissen selber bei sich in der Organisation aufzubauen. Das geht so weit, dass wir teilweise, also wir machen Schulungen für Kunden, wir führen teilweise Bewerbungsgespräche mit Kunden, wenn es darum geht, wen sollten sie eigentlich einstellen.
Also wirklich das Thema befähigen und dann auf eigenen Beinen stehen zu können in dem Bereich.
Ja? Genau. Das heißt natürlich auch, dass wir uns manchmal selber überflüssig machen. Mhm. Das ist so. Und da könnte man sagen, dann graben wir uns so ein bisschen selber das Geschäft ab. Die Erfahrung zeigt aber, dass Kunden das sehr wertschätzen und dann immer wieder irgendwie andere Themen kommen, mit denen sie dann uns beauftragen. Und wir leben sehr von Weiterempfehlungen. Also ein Großteil unserer Kunden sind Weiterempfehlungen von zufriedenen Kunden, weil die, glaube ich, merken, dass wir sie nicht übervorteilen und nicht nur in unserem Sinne handeln. Und dann empfiehlt man jemanden auch gerne weiter. So, und das sind so Punkte, über die ich mit einer Agentur irgendwie sprechen würde. Plus, dass es immer sinnvoll ist, sich mal anzugucken, wer würde eigentlich auf meinem Account arbeiten und wie lange machen die das schon und welche Kompetenzen haben die. Ich glaube, das ist aber selbsterklärend.
Da wollte ich gerade noch drauf eingehen. Das eine ist, in der Tat passt die Agentur zu mir als Unternehmen und natürlich auch Budgetrahmen und so weiter, Full Service versus modulare Service, was brauche ich? Aber in der Tat, wie wichtig ist die Rolle des Unternehmens und wie das aufgestellt ist? Ist da ein Commitment dahinter? Sind da Ressourcen dahinter? Kannst du da vielleicht ein bisschen aus den Erfahrungen auch schildern? Weil, um es konkret zu machen, wir erleben das auch gerne auf Amazon-Seite. Wir sprechen teilweise mit großen, bekannten Unternehmen, die dann auch erste Schritte auf dem Amazon-Marketplace gehen und dann macht es teilweise der Praktikant erstmal.
Ja.
Das funktioniert selten.
Ja.
Nichts gegen Praktikanten. Wir haben auch welche. Das ist super, aber ein gewisses Maß an Commitment, an Zeitinvest, an Ressourcen, an Professionalität ist wahrscheinlich auch für euch dann ein Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit, ne?
Ja, absolut. Also wir sagen Kunden zwar, wir können euch in einzelnen Disziplinen helfen, wir können auch das gesamte Buffet euch anbieten, aber es funktioniert nur, wenn wir auch die richtigen Ansprechpartner auf Kundenseite haben, die auch dann bereit sind, Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Die uns helfen mit entsprechenden Infos, die auch Budgets bereitstellen, um eben dann auch so ein neues Geschäft aufzubauen, wie zum Beispiel das Marketplace-Geschäft. Mhm. Und das ist schon immer wichtig, wenn man mit einem Kunden anfängt zu arbeiten, für den das vielleicht auch noch relativ neu ist, einmal Erwartungshaltung zu klären.
Ja.
Weil was man schon immer wieder mal sieht, ist, dass Kunden dann denken, ja, dann machen wir jetzt Amazon und aber wir sind auch noch Vendor, das ist ja super, da verkaufen wir an Amazon, da müssen wir wie in unserem bisherigen B2B-Geschäft nur irgendwie Paletten hinschicken und dann läuft's. Und die Wahrheit ist, dann läuft gar nichts, sondern du bist ja trotzdem dafür verantwortlich, wie sieht deine Marke irgendwie auf Amazon aus. Du bist selber irgendwie fürs Advertising mitverantwortlich, also du musst da schon trotzdem viele Hebel in Bewegung setzen, plus du musst dich auch früh fragen, wie connectet das eigentlich mit meinen Prozessen? Ja, also viele Unternehmen kommen aus einem reinen B2B-Geschäft und auf einmal haben sie ja ein Direct-to-Consumer B2C-Geschäft und dann kommen so Sachen wie, ah ja, jetzt muss ich auf einmal an Endkunden Einzelrechnungen erstellen, anstatt eine Sammelrechnung an meinen Großhändler. Jetzt muss ich hier auf einmal Customer Service irgendwie machen. Jetzt gibt es auf einmal Retouren. Wie gehe ich denn mit all sowas um? Ja, und die Fragen musst du dir halt vorher stellen und musst dann, und das kannst du nicht alles outsourcen an eine Agentur. Na, da musst du schon bereit sein, auch intern an deine Prozesse ranzugehen und dafür irgendwie Ressourcen aufzubauen, damit das dann auch vernünftig mitwachsen kann. Ansonsten läufst du relativ schnell in Wachstumsschmerzen rein. Also es braucht da schon wirklich ein Commitment der Organisation zu sagen, wir wollen in ein E-Commerce und im Zweifel ja auch in ein Direct-to-Consumer-Geschäft gehen und unsere Organisation dahingehend auch anpassen.
Ja, nee, klar, weil also zu glauben, B2C und Direct-to-Consumer ist das gleiche wie B2B, ist ziemlich naiv.
Ja.
Und dann, ich kann ja immer nur über uns sprechen, in der Tat, gerade bei uns auf Amazon, auf dem Marketplace, die Anforderungen sind hoch im Interesse der Kundenkauferfahrung und auch da einfach so reinzustolpern, ist meistens keine gute Idee. Jetzt hast du schon ein Beispiel genannt für, was ich denke, ist so eine wiederkehrende Fragestellung, die Unternehmen an euch wahrscheinlich haben.
Ja.
Ne, also sollte ich überhaupt D2C machen als Beispiel? Oder wenn ich es dann mache, in Zusammenarbeit mit Amazon oder auch mit anderen Wettbewerbern, die auch ein 1P und ein 3P-Geschäft haben. Soll ich jetzt 1P machen, 3P beides? Was sind vielleicht noch so zwei, drei weitere Fragestellungen, mit denen ihr immer wieder konfrontiert werdet, beauftragt werdet, wo ihr auch versucht dann zu helfen?
Ja. Also die typische Fragestellung ist, wenn ich jetzt auf einmal anfange, hier 3P zu machen, werde ich dann nicht zum Wettbewerber eigentlich meiner Handelspartner, die selber ja teilweise meine Produkte verkaufen? Wie verändert sich meine Beziehung zu meinen Handelspartnern dadurch? Weil die irgendwie das Gefühl haben, jetzt werde ich auf einmal nicht nur ihr Lieferant, sondern auch ihr Wettbewerber. Dann ist ganz häufig das Thema Preise ist eine Frage. Ja? Also wie kann ich meine Preise, gehe ich mit dem gleichen Preis raus, der auch meine UVP für den Handel ist? Muss ich da irgendwie, wie reagiere ich drauf, wenn andere Händler mein Produkt auch als Seller zu anderen Preisen verkaufen? Was heißt das eigentlich für mich als Marke? Erstmal, wie kriege ich das mit und wie ist meine Reaktion da drauf?
Vor allem auch, was kann ich überhaupt tun?
Genau, was kann ich überhaupt tun?
Nicht so einfach, das Thema.
Ja. Genau, absolut. Übrigens ja ein großer Unterschied Europa versus USA. In den USA, das kriegen wir jetzt so dann sehr stark mit über unser wachsendes USA-Geschäft, das Thema Exclusive Distribution ist in den USA ja anders geregelt, was in Europa kartellrechtlich nicht geht. Aber in den USA kann ich ja exklusive Vertriebsrechte für einen Marketplace vergeben. Und alle anderen, die sich auf dem Graumarkt die Produkte holen und sie verkaufen, dann ja relativ schnell wieder von der Plattform runterschicken. Das geht hier halt nicht. Und da muss man dann halt Marken aber sagen, okay, also viele, viele Marken fragen sich auch, soll ich überhaupt auf Amazon verkaufen? Und da ist immer die Antwort, wenn du es nicht machst, es macht trotzdem jemand. Ja, es macht dann halt irgendjemand, der sich die Produkte auf dem Graumarkt holt, der macht sich einfach einen Seller-Account und verkauft die. Und dann hast du überhaupt keinen Einfluss darauf, wie deine Marke da auftaucht. Wenn du selber zum Seller wirst, dann ist es deine Marke, dann hast du die Hoheit darüber, wie Produkte da aussehen und präsentiert werden. Da können sich dann andere Händler irgendwie an die SKU mit dranhängen und können die auch verkaufen. Aber du hast wenigstens einen Einfluss darauf, dass deine Marke da vernünftig präsentiert wird und gibst da nicht die Kontrolle drüber ab. Ne? Also das sind typische Fragen, die wir haben. Dann geht es immer um die Frage, lohnt es sich noch andere Plattformen, andere Kanäle mit zu bespielen? Oder sollte ich nur Amazon machen? Weil es natürlich für alle Kunden der größte Kanal ist, eigentlich über alle Kategorien. Oder genau, sollte ich noch andere mit bespielen? Ab wann lohnt sich das eigentlich? Oder hole ich mir dann nur mehr Komplexität mit rein, die sich am Ende gar nicht in mehr Deckungsbeitrag oder Marge niederschlägt? Und es ist auf jeden Fall auch das Thema Internationalisierung.
Sehr schön. Schönes Menü an Themen. Und interessanterweise sind es, was heißt interessanterweise? Eigentlich logischerweise sind es auch genau die Fragestellungen, mit denen wir immer wieder konfrontiert werden.
Ja.
Natürlich habt ihr dann aus einer Agentursicht teilweise wahrscheinlich eine andere Perspektive und auch andere Antwortmöglichkeiten als wir, aber die Fragestellungen sind sehr ähnlich. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt machst du das Geschäft schon lange, du arbeitest mit uns auch schon lange zusammen. Wie ist so deine Sicht auf das Zusammenspiel zwischen jetzt euch als Agenturen oder auch Agenturen generell und Amazon? Und ich hole mal ein bisschen aus, ist vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant. Wir bei Amazon, wir waren uns viele, viele Jahre sehr, sehr unsicher, was die Rolle von Third Parties angeht. Also Developer, Entwickler, Agenturen, Amazon-Berater und so weiter. Die Meinung war sehr, sehr lange im Unternehmen, wir wollen doch das kundenorientierteste Unternehmen der Welt sein, Verkäufer sind Kunden und so eine Drittpartei steht zwischen unserem Kunden, dem Seller und uns. Das ist nicht gut. Und im Zweifel nehmen die auch noch Marge weg und dann geht es auf die Preise und die Konsumenten zahlen höhere Preise und so weiter. So, da haben wir irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren erkannt, es scheint aber so zu sein, dass der Großteil unserer Verkaufspartner, vor allem die auch viel Umsatz treiben am Ende, in irgendeiner Form gerne eine Agentur nutzen oder ein Tool, kann ein Repricing-Tool sein, ja, kann ein Listing-Tool sein und so weiter. Also die können ja nicht alle so doof sein, sondern wahrscheinlich sind die ganz schlau und machen das aus einem guten Grund. Und haben uns daher deutlich stärker geöffnet auch, ja, und suchen auch den Kontakt. Ich habe mich neulich auf einer Developer-Konferenz, die wir intern gehostet haben, sogar zu dem Spruch hinweisen lassen, dass der Marktplatz nicht der Marktplatz wäre, wie er heute ist, wenn es nicht die ganzen Agenturen und Berater und Developer da draußen geben würde. Und ich glaube, das ist auch richtig. Aber sag du mal, also wie nimmst du es wahr? Was können wir vielleicht auch noch besser machen, was sollen wir beibehalten?
Ja.
Ist für uns auch sehr interessant.
Also ich würde erstmal das, was du beschreibst, würde ich teilen, dass wir auch wahrgenommen haben, dass sich das über die Zeit schon verändert hat, die Bereitschaft von Amazon da auch mit externen Partnern zusammenzuarbeiten. Natürlich glaube ich, dass das richtig ist. Ich glaube aber auch, dass es logisch ist, dass es richtig ist, weil das E-Commerce-Marketplace-Geschäft, das ist komplex für Kunden. Und es ist, diese Komplexität führt dazu, dass viele Kunden das in-house nicht abbilden können oder wollen. Und dann bleibt Amazon ja nur die Möglichkeit zu sagen, entweder wir machen das jetzt selber. Für alle unsere Seller bieten wir jetzt da auch operative Unterstützung im Maschinenraum an. Das werden viele der Seller nicht wollen, weil sie sagen, naja, weiß ich ja nie, handeln die jetzt eigentlich in meinem Sinne oder im Amazon-eigenen Sinne? Mhm. Und ich brauche da eigentlich jemand Unabhängiges und alleine kann ich es nicht.
Genau, und der Amazon-Mitarbeiter wird auch wahrscheinlich nicht den eBay oder Otto oder Zalando-Account bespielen.
Exakt.
Können.
Genau, genau. Und das Thema Third-Party-Tools, auch ohne die geht es heute nicht mehr auf High-End-Niveau sein E-Commerce-Geschäft zu managen. Und ich glaube, dass die Bereitschaft, sich solchen Drittanbietern zu öffnen, dass die zentral ist für den Erfolg auch der Seller. Und wir würden da mal sagen, da ist genug Marge im Markt und wir helfen unseren Kunden, viel mehr Marge zu hebeln, viel mehr Umsatz zu generieren. Das ist, glaube ich, dann wieder im Sinne von Amazon. Ich glaube, auch wir helfen am Ende dabei, eine bessere Käufererfahrung zu ermöglichen, weil wir dafür sorgen, dass Produkte besser aussehen, dass sie nicht out of stock sind, weil wir Kunden dabei helfen, rechtzeitig zu erkennen, wann sie eigentlich neue Ware an die FCs schicken müssen, weil wir dafür sorgen, dass Marken besser auftauchen. Und das macht insgesamt, glaube ich, auch den Marketplace für Kunden, für Käufer wieder attraktiver. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist, so Third Parties da als wertvollen Teil des Geschäfts zu sehen. Würde schon sagen, dass wir in der Vergangenheit gerade so bei technischen Themen das Gefühl hatten, dass wir jetzt nicht super willkommen waren. Also wir haben uns an vielen Stellen, mussten wir uns schon irgendwie so Krücken und Hilfsmittel selber bauen oder irgendwo Dinge scrapen, um an Daten zu kommen, die wir brauchen oder die noch mehr unsere Kunden eigentlich brauchen, ne? Um denen am Ende helfen zu können und damit ja auch euren Kunden. Also das sehen wir schon so. Ich würde sagen, die Kollegen auf Amazon-Seite, die da am weitesten sind, sind auf jeden Fall die Kollegen von Amazon Advertising, die ja ein sehr starkes Agenturgeschäft auch haben, mit denen wir total eng zusammenarbeiten.
Das ist auch in der Branche sehr Usus.
Ja, ja, absolut. Ja. Absolut, genau. Und es gibt aber ganz viele Punkte, sowohl im Seller- als auch im Vendor-Bereich, wo wir sagen, da hätten wir sofort Ideen für Use-Cases, die den Sellern und Vendoren helfen würden, die auch Amazon helfen würden, die man technisch wahrscheinlich auch relativ einfach bauen könnte und die jetzt nicht nur Fink 3, sondern allen anderen Agenturen oder vielen anderen Agenturen und Toolanbietern da auch draußen helfen würden. Also da würden wir, glaube ich, auch gerne noch mehr Input geben. Wir sehen das gerade so in einem anderen Bereich bei der Amazon Marketing Cloud. Da sind wir in einem total engen Austausch und schicken da ja auch regelmäßig noch Wünsche und Feature-Requests hin und sehen, dass das einfach auch Wirkung erzeugt. Ich glaube, man erkennt den Trend, aber wir hätten auch noch eine lange Liste an Wünschen, die man so auf die Roadmap noch packen könnte.
Dafür machen wir eine eigene Folge dann nochmal. Genau. Aber in der Tat nochmal zur Einordnung auch. Ich glaube, in der Tat, ich nehme das auch so wahr, dass die Kollegen von Advertising da weiter sind, nicht nur, weil es in der Branche üblich ist, sondern weil das da auch total viel Sinn macht. Auch, ich glaube, die Kollegen von AWS, ja, die zertifizieren ja alle möglichen Third Parties. Das ist etwas, was wir uns auch lange überlegt haben für den Marketplace, wo wir bislang aber immer zu dem Schluss gekommen sind, dass es vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Also ja, es würde Orientierung geben für die Verkäufer oder möglichen Verkäufer in der Einordnung, wer ist jetzt da von einem gewissen Standard auf Agenturenseite, wer kann was, aber wir wollen gar nicht so sehr vorschreiben oder vorgeben, was wir glauben, was jetzt gut oder schlecht ist, weil das immer so ein bisschen die Gefahr mit sich bringt, dass du die Kreativität da draußen in der Branche unterdrückst.
Ja. Ja,
und das ist ja eigentlich auch eine Quelle von Ideen, die ja auch an uns dann wieder immer herangetragen werden. Und in der Tat ist es auch nicht so, kann ich aus der eigenen Erfahrung bestätigen, dass jetzt immer natürlich versucht jede Agentur, jeder Berater irgendwo eine eigene Unique Value Proposition zu kreieren und am besten noch gewisse Tools, ja, die wo sonst keiner Zugang hat. Aber viele kommen auch mit Feedback auf uns zu und sagen, hey, könnt ihr das nicht mal selber bauen?
Ja.
Ja, und Stichwort Komplexität, gebe ich dir vollkommen recht. Also vielleicht hier ein Datenpunkt mal. Ich habe das neulich in einem internen Bericht gelesen. Wir hatten, glaube ich, in 2018 hatte Seller Central ungefähr 70 Applikationen. Ja, mittlerweile reden wir über 500.
Ja.
Das ist komplex.
Ja. Ja,
und da ein bisschen Orientierungshilfe auch zu haben und das Ganze sinnvoll zu clustern und noch more usable zu machen für bestimmte Anwendungsfälle, da ist auf jeden Fall Bedarf da.
Ja, also ich glaube, ich kann das auch verstehen. Also natürlich würde sich jede Agentur wünschen, wenn irgendjemand bei Amazon immer empfiehlt, muss unbedingt zu der Agentur gehen. Ich glaube aber, dass das total falsch wäre. Ich glaube, dass das schon wichtig und richtig ist, da eine neutrale Position einzunehmen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob die Zertifizierung dieser Agentur ist, Marketplace approved, ob die so wahnsinnig viel bringt. Ich glaube, das andere Thema ist viel, viel wichtiger, nochmal zu überlegen, wie kann ich eigentlich den Agenturen und Toolanbietern, die alle Multiplikatoren und Enabler sind, wie kann ich einen strukturierten Weg finden, denen irgendwie zuzuhören und zu verstehen, was die eigentlich noch bräuchten. Ne? Du hast gerade gesagt, da ist so viel Kreativität draußen, was man eigentlich noch entwickeln könnte, was Kunden helfen würde. Und das auf irgendeine mehr oder weniger strukturierte Art und Weise dazu zu hören und ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass das total helfen würde, dass Multiplikatoren wie jetzt Agenturen da am Ende noch mehr Wert schaffen können für Kunden und am Ende dann auch für den Marketplace.
Ja, nee, können wir auch gerne im Nachgang noch mal ein bisschen vertiefen. In der Tat, wir haben ja erst ein paar Basisschritte unternommen in den letzten Jahren. Das eine ist tatsächlich für, sagen wir mal, Berater, für Dienstleister überhaupt mal so eine Art Datenbank zu schaffen in Seller Central, das sogenannte Solution Provider Network, was vielen Sellern hilft, vor allem auch, wenn es um Thema Internationalisierung geht, so nach dem Motto, oh Hilfe, ich will nach USA expandieren, da gibt es auch lauter so Federal State Taxes und alle möglichen Vorschriften auch. Das kann ich mir niemals alles selber beibringen, also gibt es da irgendwie Anbieter, die das schon können und da findet man dann auch Hinweise. Dann, wenn es darum geht, also Schritt 2, da wo wirklich Agenturen, Developer unsere APIs anzapfen, da haben wir sehr, sehr aufwendige Autorisierungs- und Vetting-Prozesse, weil natürlich das Thema Daten extrem sensibel ist. Ja, und da kann auch nicht jeder einfach so mitmachen. Und ich glaube, da haben wir relativ hohe Standards. Und wir haben auch gerade für Europa ein kleines Team geschaffen, was auch mehr Unterstützung bietet, was immer Updates schickt, Newsletter und so weiter. Aber ich glaube, jetzt kommt die nächste Evolutionsstufe, ist genau das, was du beschrieben hast. Da nochmal ähnlich eigentlich, wie es die Kollegen in Advertising schon machen, auch für den Marktplatz noch, bei Amazon würden wir sagen, einen Mechanismus zu finden, strukturiert, regelmäßig und intensiv auch Ideen und Feedback einzusammeln.
Also ja, ich glaube, es gibt ja so in anderen Bereichen, gibt es ja so diese Customer Advisory Boards, heißen die dann ja, glaube ich, bei Amazon Advertising oder so ähnlich. Ich glaube, sowas einfach zu schaffen und zu gucken, wer sind denn die 8 oder 10 Leute oder vielleicht auch nur 5, die aber so repräsentativ sind für andere Marktteilnehmer, die so einen guten Blick von außen haben und einfach nochmal, am Ende geht es ja nur darum, Anregungen zu schaffen und so ein bisschen Bedürfnisse von Kunden und Toolanbietern mal mit in einen Topf zu werfen, wo ihr dann priorisieren könnt, was davon wollen wir umsetzen und was vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass das für alle Parteien total, total nützlich sein kann.
Ja, hört sich gut an. Es gibt ja doch auch ein paar Tools und Features und Reports bei Amazon in Seller Central oder über die APIs, die aus unserer Sicht gut sind.
Aus unserer Sicht auch.
Was sind denn so aus deiner Perspektive so die wertvollsten Sachen, die wirklich insbesondere die Verkaufspartner im Marktplatz nutzen können? Und weil die hat vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm, ne? Und wir launchen ja auch ziemlich viel. Und da einfach Schritt zu halten, ist ja teilweise gar nicht so einfach. Was gibt's denn da alles?
Ja, total. Also ich habe in der Vorbereitung zu dem Podcast, habe ich nochmal ein bisschen mit den Kollegen, die da viel mehr als ich auch im Maschinenraum in den Details drin sind, auch nochmal so gesprochen. Und es gibt tatsächlich so ein paar Tools, die für uns extrem wichtig sind. Also im Bid-Management-Bereich habe ich schon gesagt, wir arbeiten ganz eng mit Adference zusammen, aber wir nutzen hier und da auch mal andere Tools wie ein Perpetua oder gucken uns die an. Weil das muss man schon sagen, wenn man jetzt mehr als eine Handvoll Kampagnen fährt und eine größere Anzahl an SKUs hat, das dann händisch zu steuern, zu analysieren und zu optimieren, führt ganz sicher nicht zu den effizientesten Kampagnen. Und da kann man einfach über Tools total viel optimieren. Dann Sellerboard, extrem wichtiges Tool für uns, um so Profitabilitätscontrolling auf unterschiedlichen Produkten zu machen.
Das hat ja Max Fischer auch in der einen Folge erwähnt, ne?
Genau,
von
absolut.
Marketplace Power Brands. Also
genau.
Auch ein externes Tool, was ein bisschen Profitability-Überblick.
Genau.
Was bleibt so am Ende übrig?
Ja, absolut. Dann so Tools wie Helium 10. Ist, glaube ich, eines der Standard-Tools, das wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen irgendwie schon mal gehört haben, was total nützlich ist, wenn es so um Potenzialanalysen für Produkte, wenn es um Keyword-Analysen geht, das zu verstehen, das ist schon tagtäglich bei uns in den Teams im Einsatz. Und dann gibt es so ein paar Tools, die, sage ich mal, eher so helfen bei der Prozessoptimierung. Ja, also Ventory One ist eins, wenn es so um Inventarplanung geht, FBA-Einsendungen und sowas zu managen. Dann das ganze Thema, wo ja viele Händler immer wieder stöhnen, ist das ganze Thema Abrechnung, Buchhaltung. Wie kann ich eigentlich das, was ich von Amazon an Abrechnungen bekomme, so weiterverarbeiten und aufbereiten, dass es dann irgendwann im DATEV-kompatiblen Buchhaltungstool meines Steuerberaters landet, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Ne? Da nutzen wir dann Tools wie zum Beispiel Account One, das, glaube ich, sehr verbreitet ist. Also das sind, würde ich sagen, so externe Tools. Und ich glaube, von den Reports, die Amazon so liefert, was da extrem nützlich ist, sind so die Search Query Performance Berichte, heißen sie ja, wo man schon sehr, sehr genaue Suchvolumina bekommt zu Keywords, die mit der eigenen Marke verbunden sind. Das ist so in der Optimierung des Geschäfts extrem nützlich. Dann alles, was so in den Bereich Attribution geht, über die Amazon Marketing Cloud oder auch die Amazon Attributionsberichte. Wo kommt eigentlich mein Traffic her? Und wie profitabel ist eigentlich welcher Traffic konvertiert, wie gut? Das ist sehr nützlich, wenn man auch irgendwie Kampagnen nochmal skalieren will. Und dann gibt es ja noch also Dutzende weitere für unterschiedliche Use Cases. Und ich glaube, dass das auch wirklich, also ne, wir haben ja am Anfang gesagt, je gewichtiger das E-Commerce-Geschäft für mich wird als Kunde, desto weniger darf ich es irgendwie nach Bauchgefühl irgendwie steuern, sondern dann brauche ich genau diese Daten. Und das sehen wir auch, das sehen unsere Kunden auch, dass da von Amazon immer mehr Daten zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, viele haben dann immer noch so ein bisschen die Herausforderung, es sind dann zu viele Reports, die sie so an unterschiedlichen Stellen sich irgendwie zusammen.
Wie passt es zusammen? Was
genau,
sagt das eigentlich aus? Genau.
Genau, ne, deswegen versuchen wir dann da ja mit, was ich vorhin gesagt habe, mit einer eigenen Software so diese unterschiedlichen Reports und weitere Datenquellen zu aggregieren, damit ich so einen holistischen Blick darauf habe. Aber das ist auf jeden Fall wertvoll, dass Amazon da auch kontinuierlich neue Reports und mehr Datenpunkte bereitstellt.
Ja, und ein komplementärer Ansatz, den wir eben auch fahren von unserer Seite aus, ist dann eben gewisse Tools und Features so zu bauen, dass du im Prinzip die Ergebnisse siehst und dich nicht so sehr mit den Daten dahinter oder dem Maschinenraum, dem Serverraum, sollte man vielleicht eigentlich besser sagen, beschäftigen musst. Also wir haben ja in mehreren Folgen auch schon das Thema Opportunity Explorer. Also kann ich Produkttrends, Produktnischen identifizieren. Da wird es im Juni, Mitte Juni auch nochmal eine tolle Neuerung geben. Macht das ganze Tool dann nochmal wertvoller im Sinne von, welche Informationen wir da teilen. Oder auf der anderen Seite, wir haben jetzt ja gerade den sogenannten europäischen Expansionsbeschleuniger, European Expansion Accelerator, interner Projektname Ignite, gelauncht, wo unser Versprechen ja im Wesentlichen ist, wir bereiten alles, was du brauchst, um jetzt in dem Fall in Europa zu internationalisieren, so für dich vor, dass du in wenigen Klicks es quasi aktivieren kannst. Das heißt, du musst es nicht machen, ja, niemand muss es machen. Und natürlich gibt es da etliche Fragen rund um umsatzsteuerliche Registrierung, Product Compliance, Safety, Distributionsrechte. Also damit muss man sich natürlich weiterhin beschäftigen als Unternehmer. Das nehmen wir nicht ab und das können wir nicht abnehmen. Aber die technischen Schritte, um jetzt ein Listing zu kreieren, also den Marktplatz zu registrieren, Listings zu kreieren, die Pricing-Einstellung vorzunehmen, Fulfillment aufzusetzen und so weiter, das quasi als One-Stop-Shop Lösung zu nehmen. Und auch das für viele ist es, glaube ich, eine tolle Lösung. Andere werden dann sagen, ich würde gern im Detail verstehen, selber verstehen, ja, was da passiert. Und dann gibt es halt eben Lösungen für beide Use Cases.
Ja, also das sehen wir auch, dass solche Angebote extrem nützlich sind für ganz viele unserer Kunden. Ich habe es vorher gesagt, ne, Internationalisierung ist einer der großen Wachstumshebel. Wenn man jetzt irgendwie wenn man jetzt nochmal zusätzliche Wachstumsfelder sucht, das ist eine der ganz großen Opportunitäten. Die bringt viel Komplexität mit sich und genau solche Angebote helfen unseren Kunden und ich glaube ganz vielen Verkaufspartnern und Verkaufspartnerinnen dabei. Ich finde, wir haben ja auch immer hier so in den letzten Folgen, finde ich, wirklich viele gute Beispiele gehabt, ja, für Internationalisierung, die, finde ich, auch total Mut machen. Ne? Jetzt auch außerhalb unseres Kundenkreises, sondern eigentlich für jeden, der auf dem Marketplace aktiv ist und der irgendwie zum Glück regelmäßig diesen Podcast hört. Ich finde, das sind totale Mutmachergeschichten, weil die nochmal zeigen, wie groß die Möglichkeiten eigentlich sind und wie viel Chance da drin liegt.
It's still day one in the Internet.
Stimmt.
Gut, zum Abschluss die Standardfrage. Jan, hast du auch mal nachgeschaut, wie viele Bestellungen hattest du denn so im letzten Jahr bei Amazon?
Ja, also das habe ich nachgeguckt. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, weniger Bestellungen auszulösen, was nicht heißt, dass ich weniger Produkte kaufe. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht jedes Mal, wenn anderthalb Produkte gerade im Warenkorb sind, sofort auf Bestellen zu drücken, sondern ein bisschen zu sammeln, um die Anzahl der Pakete zu reduzieren. Mhm. Man muss sagen, 2021, wir können jetzt auf Pandemie schieben und alles, da habe ich mich selber erschrocken, da waren es irgendwie 180. Mhm. Da habe ich dann immer gedacht, das ist einfach zu viel und das geht aber nicht, dass hier dreimal pro Woche irgendwie der DHL oder DPD-Bote vor der Tür steht. Ja. Und im letzten Jahr habe ich es dann tatsächlich runtergekriegt, da waren es nur noch 120. Mhm. Aber ich glaube, in Wahrheit, die Anzahl der Produkte ist nicht runtergegangen. Ich habe nur ein bisschen mehr gesammelt und dann gesammelte Bestellungen ausgelöst.
Mehr Fernseher und Waschmaschinen. Genau. Und was hast du sonst so für einen favorisierten anderen Online-Shop?
Also meine große Leidenschaft ist ja Sport und vor allem Outdoor-Sport. Aha. Und einer der Shops, wo ich wirklich sehr, sehr gerne kaufe und einfach eine sehr hohe Produktzufriedenheit habe, ist Mammut, also Outdoor-Klamotten- und Equipment-Hersteller. Für die haben wir auch lange das E-Commerce-Geschäft für sie gemacht. Machen wir jetzt nicht mehr und trotzdem bin ich totaler Fan dieser Marke und kaufe total viel bei denen im Online-Shop, weil es einfach geile Produkte sind.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Jan, lass mich an der Gelegenheit auch nochmal Danke insgesamt sagen für die tolle Zusammenarbeit. Du bist wirklich ein klasse Moderator und wie wir heute gehört haben, deutlich mehr als das. Ja. Und vielen, vielen Dank. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele Folgen, die wirklich spannend und interessant sind, schon gemeinsam produziert. Und jetzt marschieren wir fleißig auf die 100 zu.
Ja, absolut. Ich glaube, wir sind jetzt so jenseits der 50 sind wir auf jeden Fall.
Genau.
Mir bringt total viel Spaß. Ich freue mich, dass ich das in eurem Auftrag ja alle 2 Wochen machen darf, weil ich es auch wirklich immer inspirierend finde, Unternehmer und Unternehmerinnen Geschichten zu hören. Und ich finde, genauso können wir weitermachen.
Sehr schön, so machen wir es. Vielen, vielen Dank.
Danke für deinen Besuch.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.